Ja, vielen Dank für die Zeugnisse, die wir heute hören durften, sowohl von dem Missionseinsatz auf der Salzwiese, aber auch von Andreas aus dem persönlichen Leben. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was Gemeinde ausmacht. Wir sind eben nicht einfach nur eine Institution, sondern wir sind Familie Gottes und wollen teilhaben am Leben des anderen. Und auch wenn das bei einer immer größer werdenden Gemeinde manchmal schwierig ist, wollen wir das in irgendeiner Form trotzdem leben. Wir wollen teilhaben am Leben des anderen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz passend heute, weil heute geht es um Kirche. Heute geht es um Gemeinde und es geht darum, was Gemeinde ist. Und wenn ich ein Ziel habe heute Morgen, dann ist es, dass du am Ende des Gottesdienstes, am Ende dieser Predigt, ein bisschen neu verliebt bist in Ortsgemeinde. Ortsgemeinde ein bisschen mehr lieb hast. Etwas mehr begeistert bist von Ortsgemeinde. Das ist mein Wunsch für dich und für mich. Und ich habe dazu einen Text ausgesucht aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10, für die, die heute neu bei uns sind. Wir gehen gerade durch das apostolische Glaubensbekenntnis und schauen uns so alte Wahrheiten an, die wir neu bekennen wollen. Und heute geht es eben um Gemeinde. Wir schauen uns heute das Thema Geist und Kirche an und eben diesen Satz aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und da wir ja vor kurzem erst eine Predigtreihe über den Heiligen Geist hatten, werde ich mich heute vor allen Dingen auf die Kirche, auf die Gemeinde fokussieren und uns damit reinnehmen. Und ich finde, das passt super, weil nämlich die Gemeinde das primäre Werk des Heiligen Geistes ist. Und wenn wir den Heiligen Geist lieben und ihn ehren wollen, dann sollten wir das große Geschenk, das er uns gemacht hat, wertschätzen. Und das ist Ortsgemeinde. Das ist Gemeinde. Ja. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen. Schlag gern deine Bibel auf. 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Ein sehr bekannter Text und trotzdem wieder unglaublich schön, was Gott uns hier zu sagen hat. 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist Gottes lebendiges Wort und ich hoffe, dass er seine Wahrheit, die er hier uns mitgegeben hat, auf dein Herz schreibt und auf mein Herz genauso. In der Taz, also einer säkularen Zeitung, gab es in der Corona-Zeit am Anfang dieses Jahres einen interessanten Artikel. Also eine säkulare Zeitung hat über Freikirchen geschrieben. Über Freikirchen und zwar über die Beobachtung, dass jetzt auch die Freikirchen anfangen, ihre Mitglieder zu verlieren. Das ist nämlich dieser Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat, macht da die Beobachtung, dass jetzt auch in den Freikirchen dieser Trend angekommen ist, verstärkt durch die Corona-Zeit, dass Christen den Wert und die Bedeutung von Glaube und Glaubensgemeinschaft irgendwie verlieren. Weil sie andere Prioritäten für sich entdeckt haben, weil sie eine andere Bezugsgruppe für sich entdeckt haben. Ja, da ist zum Beispiel der Sportverein, wo die Leute viel netter sind und auch die gleichen Interessen haben wie ich. Das sind die Nachbarn, die Kommilitonen, die Arbeitskollegen. Und diese Entwicklung, und ich komme ja viel rum, um auch mit anderen Pastoren und Ältesten zu sprechen, hat vor kaum einer Ortsgemeinde Halt gemacht. Auch nicht vor unserer. Auch nicht vor unserer. Die Corona-Zeit hat an ganz vielen Stellen etwas gezeigt, nämlich wie lose doch die Beziehung der einzelnen Mitglieder zu ihrer Ortsgemeinde ist. Wie lose, wie distanziert, wie wenig Identifikation tatsächlich besteht, wie klein die Begeisterung für Gemeinde doch ist, wie viele Christen doch davon ausgehen, dass ihre Ortsgemeinde keine Priorität in ihrer Woche haben muss und für ihr Leben sowieso nicht. Und dieser Trend von Unverbindlichkeit und Distanz zur Gemeinde kommt natürlich nicht einfach so. Er kommt Hand in Hand mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, hier im Westen vor allen Dingen, nämlich die Werte von Individualismus und Unabhängigkeit, die ganz oben stehen bei uns. Und unbewusst oder bewusst lassen sich auch Christen davon prägen. Schaut mal, immer mehr Christen wollen ein anonymes Christsein. Deswegen war virtuelle Kirche auch so toll. Man kann schön anonym bleiben. Und wenn es nicht passt, schalte ich den Bildschirm auch wieder aus. Es ist so viel angenehmer. Wir wollen ein anonymes Christsein. Wir wollen Nachfolge, aber nur eine, die uns nicht einschränkt. Wir wollen Ortsgemeinde, aber nur eine, die sich unserem Lebensentwurf anpasst. Wir wollen Gottesdienst, aber nur als eine weitere Option am Sonntagmorgen. Und dieser Trend nimmt zu. Dieser Trend nimmt immer mehr zu und ich finde es deshalb umso interessanter, womit der dritte Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses beginnt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und das wirkt für uns im Westen erstmal ganz komisch. Moment mal, ich glaube doch nicht an die Kirche. Ich glaube doch an Jesus. Interessant, oder? Unsere Geschwister in den ersten Jahrhunderten haben das bekannt. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und was sie damit zum Ausdruck bringen wollten, war Folgendes. Das Bekenntnis zum dreieinigen Gott, also zum Vater, zum Sohn und zum Geist, ist nicht zu trennen vom Bekenntnis zu dem, was Gott tut in dieser Welt. Und was er tut in dieser Welt, wird sichtbar in der Gemeinde. Das war ihr Gedanke. Und deswegen haben sie gesagt, wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann muss ich auch eine Beziehung zu den Leuten haben, die für die Jesus gestorben ist und die an ihn glauben. Wenn ich sage, ich glaube an den Geist, dann muss ich auch eine Priorität in meinem Leben haben für das, was der Geist tut in dieser Welt. Und das ist Gottes Volk bauen. Gottes Volk bauen. Ich glaube an den Heiligen Geist geht nicht ohne. Ich glaube auch an die heilige christliche Kirche, die er baut, die er ins Leben gerufen hat, die er erschafft. Und genau das sehen wir ja in der Textlesung, die Joachim uns vorgelesen hat, in Apostelgeschichte 2. Was passiert da? Der Geist Gottes kommt herab an diesem wunderbaren Ereignis Pfingsten. Und was er macht, er öffnet die Herzen von Menschen. Er befähigt die Apostel zu predigen, öffnet die Herzen von Menschen. Aber er erschafft nicht einfach 3000 einzelne Christen. Er erschafft eine Gemeinde. Und genau das ist ja in dem Text von Apostelgeschichte 2 deutlich geworden. Da sind plötzlich Menschen, die nehmen Anteil am Leben des anderen, die teilen alles miteinander, die beten miteinander, die treffen sich, um gemeinsam Gott anzubeten. Plötzlich entsteht nicht eine Armee von Einzelkämpfern, es entsteht eine Familie. Es entsteht eine Familie. Apostelgeschichte 2 zeigt uns, die Kirche ist nicht ein kleiner Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Sie ist ein großes Ziel, das Gott seit Grundlegung der Welt auf seinem Herzen trägt. Es ist schon immer sein großes Ziel gewesen, sich ein Volk aus allen Sprachen, Kulturen, Nationen zu sammeln, bei denen er wohnt, das ihn anbetet und groß macht. Und dieses Volk wird durch das Werk des Sohnes erlöst und durch das Werk des Geistes erschaffen. Und deswegen haben unsere Geschwister bekannt, ich glaube an den Heiligen Geist und haben direkt angeschlossen und an das, was er tut. Und dass das Primäre, was der Geist Gottes tut, ist eben, er erschafft dieses Volk. Er erschafft dieses Volk. Und deswegen, ich trete euch jetzt mal direkt auf die Füße. Ihr könnt euch nachher beschweren, wenn euch es wehtat. Menschen, die sagen, ich liebe Jesus und ich bin begeistert vom Geist Gottes, und lieben nicht Gemeinde und sind nicht begeistert von Ortsgemeinde, lügen? Au. Sorry, das sind nicht meine Worte. Das sagt der Apostel Johannes. Ja, das sagt der Apostel Johannes. Der sagt, hey, wer sagt, der liebt Gott und hält die Brüder und Schwestern auf Abstand, auf Distanz, der sie hasst, der ist ein Lügner. Ja? Begeisterung für Jesus, Liebe zu Jesus, Begeisterung vom Geist Gottes und von dem, was er tut, geht immer mit einher mit dem, was er tut. Und was er tun will, was Jesus macht, ist nicht einfach Menschen erlösen, die dann alleine durch die Welt laufen, sondern er erlöst sich ein Volk. Und ich hoffe deswegen so sehr, dass du heute am Ende der Predigt, deswegen habe ich das so gesagt, ein bisschen mehr verliebt bist in den Gedanken von Ortsgemeinde. Und dich freust, dass du Teil einer Ortsgemeinde sein darfst. Ja, es gibt ja zwei Arten von Gemeinde zu sprechen. Da ist die universelle Gemeinde auf der einen Seite, also die alle Menschen zu allen Orten, also alle Christen, zu allen Orten, an allen Orten, zu allen Zeiten einschließt. Und dann gibt es die lokale Gemeinde, die die universelle Gemeinde sichtbar macht. Und die Bibel trennt zwischen diesen beiden Dimensionen nicht. Menschen, die an Jesus glauben, gehören automatisch zu der unsichtbaren weltweiten Gemeinde. Aber sie sollten im Gehorsam gegenüber Gottes Wort sich einer sichtbaren Ortsgemeinde anschließen, wo sie sich konkret unter eine geistliche Leitung stellen und konkret und sichtbar Jesus nachfolgen können. Das ist der Gedanke dahinter. Und wenn ihr euch das Bekenntnis hier mal anschaut, merkt man auch, unsere Geschwister von damals haben diese beiden Dimensionen schon zusammengebracht. Ja, es ist nicht nur die heilige christliche Kirche weltweit, sondern es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Konkret, sichtbar. Und ich glaube, dass 1. Petrus 2 uns hilft, neu über Gemeinde nachzudenken. Und hier sehen wir nämlich die einzigartige Identität, die große Berufung und den Ursprung von Gemeinde. Diese drei Dinge möchte ich heute mit euch besprechen. Petrus schreibt gleich zu Beginn seines Textes über die einzigartige Identität der Kirche, der Gemeinde. Und er schreibt hier Folgendes. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ja, Petrus nimmt hier nicht seine eigenen Worte, er nimmt Worte, die Gott selbst einmal ausgesprochen hat über sein Volk. In 2. Mose 19, wo Gott Israel gerade aus Ägypten rausgeholt hat, gibt Gott seinem Volk eine neue Identität und sagt ihnen dort, ihr habt gesehen, was ich in Ägypten getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Das hat Gott damals zu Israel gesagt. Also Gott errettete Israel nicht einfach nur aus der Sklaverei, sondern er gab ihnen eine neue Identität. Sie sollten existieren zu seiner Ehre als Volk Gottes, als königliches Priestertum. So, wir wissen aus der Geschichte, Israel hat diesen Job nicht besonders gut gemacht. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde, der Sohn Gottes, und in ihm erlöst sich Gott ein neues Volk. Er erschafft ein neues Volk auf Grundlage der vollkommenen Erlösung in Jesus. Er erschafft sich eine neue Menschheit sozusagen, die diese Attribute tragen darf. Und dieses Volk besteht nicht mehr nur aus Juden oder aus einer ethnischen Gruppe, sondern aus Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen und Kulturen. Und das ist eben die Gemeinde. Und jetzt schaut mal, was für Worte Gott hier benutzt durch Petrus, um Gemeinde zu beschreiben. Das erste ist ein auserwähltes Geschlecht, was nichts anderes bedeutet, dass die Gemeinde eine neue Menschheit darstellt, deren Haupt Christus ist, der zweite Adam. Diese Menschheit besteht nicht mehr aus einer einzelnen ethnischen Gruppe, sondern ist von großer Vielfalt geprägt, kulturell und sozial. Und der Ursprung dieser Menschheit liegt nicht in der eigenen Kraft, sondern in Gottes Erwählung, aus Gnade allein. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht. Als nächstes nennt er die Gemeinde ein königliches Priestertum. Ja, die Priester waren im Alten Testament dazu berufen, in der Gegenwart Gottes mit ihrem ganzen Leben zu dienen. Sie waren dazu berufen, den anderen Menschen zu zeigen, was Heiligsein bedeutet. Die Gemeinde ist ein königliches Priestertum. Sie ist dazu berufen, dem lebendigen Gott mit ihrem ganzen Leben zu dienen. Weil wir ein königliches Priestertum sind, gehört unser ganzes Leben unserem Gott. Es gibt keine neutralen Zonen. Keine. Wir gehören ihnen mit Haut und Haaren. Und dann nennt Petrus die Gemeinde eine heilige Nation. Wir sind heilig gemacht durch das Blut des Sohnes und wir sollen heilig leben, weil wir einem heiligen Gott gehören. Und zuletzt nennt er sie ein Volk, das Gott gehört. Die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Sie gehört ihm allein. Sie ist wertvoll in seinen Augen und er liebt sie von ganzem Herzen mit all seiner Kraft. Ja, Gott ist richtig eifersüchtig an ganz vielen Stellen, auch im Neuen Testament, wenn es um seine Gemeinde geht. Wenn er merkt, dass seine Gemeinde Augen für anderes hat, dann wird er eifersüchtig, weil er sie so liebt. Und das ist die Identität, die Gott uns gibt. Und es ist erstmal ganz wichtig, dass wir als Ortsgemeinde niemals unsere gottgegebene Identität vergessen. Wir dürfen das nie vergessen, wer wir sind. Gemeinden, die vergessen, dass sie ein königliches Priestertum sind, werden anfangen, sich nicht mehr am Wort Gottes auszurichten. Gemeinden, die vergessen, dass sie eine heilige Nation sind, werden Sünde in ihrer Mitte tolerieren. Gemeinden, die vergessen, dass sie ein königliches Priestertum sind, werden ohne Hinterfragen gesellschaftlichen Trends und Denkweisen einfach hinterherlaufen. Und das hat auch Konsequenzen für dein und mein Leben. Jesus möchte nämlich, dass wir uns als Kinder Gottes von unserer Zugehörigkeit zu seinem Volk her verstehen und im Einklang damit leben. Jeder von uns hat so verschiedene Gruppenidentitäten. Ja? Du bist zum Beispiel Teil eines Fußballclubs, eines Vereins, du bist Teil deiner Familie, eines Freundeskreises, du bist vielleicht Teil eines Teams in deinem Unternehmen. Und als Mensch triffst du die Entscheidung darüber, welche deiner Gruppenidentitäten dich am meisten prägt. So, von der Bibel sehen wir, hey, das ist deine Gruppenidentität. Das ist die bestimmende Gruppenidentität, die du hast, von der aus du alles in deinem Leben beeinflussen lassen solltest. Du bist königliches Priestertum. Du gehörst zu einer heiligen Nation. Du bist Gottes Eigentum. Das ist erstmal die herausfordernde Seite. Aber da ist noch etwas, was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung der Predigt. Ich finde die Beschreibung, die Gott hier nutzt, total eindrucksvoll. Ihr kennt ja Tabu, das Spiel Tabu. Und wenn ich das Spiel richtig in Erinnerung habe, weil ich lade mich niemals zu einem Spielabend ein. Ich mag das nicht. Also ich mag Gemeinschaft, aber nicht Spiele. Da geht es ja darum, dass man zu einem bestimmten Begriff, den man dann findet oder den man bekommt, Synonyme sich ausdenken muss, um diesen Begriff zu beschreiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, dann ist da irgendwie irgendein Begriff und ich darf den Begriff nicht benutzen, aber alle anderen, um diesen Begriff zu beschreiben. So, wenn jetzt in deinem Kopf der Begriff Gemeinde aufploppt, welche Synonyme fallen dir ein? Lass uns mal Tabu spielen in unserem Kopf. Familie. Das ist ein schöner Begriff. Geschwister. Zuhause. Gemeinschaft. Unterstützung. Geborgenheit. Ich finde es toll, dass ihr das so positiv seht. Ich finde es super. Ich danke Gott dafür, dass ihr das so sagt. Weil ich fest davon ausgehe, dass es genügend Christen gibt, bei denen folgende Worte im Kopf aufploppen. Termin. Belastung. Zeitraubend. Im Weg stehen. Anstrengend. Und bezogen vielleicht auf die Pastoren. Nervig. Ganz bestimmt. Wenn Gott Tabu spielt, dann sagt er diese Worte über seine Gemeinde. Heilige Nation. Auserwähltes Geschlecht. Mein Eigentum, auf das ich stolz bin. Mein Eigentum, auf das ich stolz bin. Gott ist Herr, das, was wir hier lesen, ist wie ein Liebesbrief von Gott an seine Gemeinde, an seine Ortsgemeinde. So sieht er uns. So sieht er Ortsgemeinde. Und da merkt man so richtig, wie das raussprudelt aus Gott. So sehe ich euch. Ich habe euch durch das Blut meines Sohnes erkauft. Ihr seid für mich kein weiterer Termin, keine ersetzbare Institution, keine halb so wichtige Sache. Ihr seid mein wertvolles Eigentum. Mein Herz schlägt für euch. Es gibt auf dieser Erde für Jesus nichts, was mehr Wert und mehr Priorität hat als Gemeinde. Das sind die Menschen, für die er gestorben ist, für die sein Leben gegeben hat und um die seine Gedanken die ganze Zeit kreisen. Und ich will dich deshalb herausfordern, wenn du siehst, welche Worte Jesus für seine Gemeinde hier gebraucht, inwiefern passt das zu deinen Empfindungen und zu deiner Haltung gegenüber deiner Ortsgemeinde? Inwiefern passt das zu dem, wie du deine Gemeinde in deinem Leben einsortierst, in der Prioritätsliste? Ich finde es total bewegend, was Paulus für Worte benutzt. Paulus, ich meine ganz ehrlich, ne? Wer will den Job von Paulus haben? 10 anstrengende Gemeinden. Und dann schreibt er an eine Gemeinde und nennt sie, ihr seid meine Krone. Ihr seid meine Krone. Paulus war stolz. Paulus hat sich gefreut an diesen Gemeinden, obwohl sie auch anstrengend waren. Obwohl sie ihm auch Schwierigkeit gebracht haben. Aber er wusste, mein Herz muss für diese Menschen schlagen, muss für Gemeinde schlagen, weil das Herz meines Königs für diese Menschen schlägt. Und deswegen will ich uns einfach ermutigen, ausgehend von diesem Liebesbrief, den Jesus hier an seine Gemeinde schreibt, dir die Frage zu stellen, hat diese Ortsgemeinde, zu der du gehörst, den Wert für dein Herz, den sie für das Herz Jesu hat? Die Gemeinde ist Gottes Volk mit einer einzigartigen Identität und riesigem Wert. Und aus dieser Identität fließt ihre große Berufung. Das ist das Zweite, was wir in unserem Text hier sehen. Petrus schreibt weiter in Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also Petrus redet jetzt hier über nicht nur über die Identität der Gemeinde, sondern über die Berufung, die aus dieser Identität herauskommt. Und auch diesen Ausdruck hat er nicht sich ausgedacht, sondern nimmt er wieder von Gott. Aus Jesaja 43, wo Gott darüber spricht, dass er sich ein Volk geschaffen hat, das dazu existiert, seine Ehre zu multiplizieren, groß zu machen. Was heißt das runtergebrochen? Jede Ortsgemeinde auf diesem Planeten existiert, um Gott groß zu machen, indem sie sein Wesen reflektiert und seine großen Taten proklamiert. Jede Ortsgemeinde. Wenn Petrus hier von Tugenden spricht, meint er damit Gottes Charakter, seine Eigenschaften, die allesamt perfekt sind. Er meint damit auch Gottes Erlösungstaten in Jesus. Bedeutet, die Gemeinde ist dazu berufen, Gottes Charakter und seine großen Taten vor den Augen und Ohren der Welt darzustellen und zu verkünden. Mit meinen Worten, jede Ortsgemeinde ist dazu berufen, Megafon und Spiegel Gottes zu sein. Megafon und Spiegel Gottes zu sein. Wir sollen rufen und wir sollen reflektieren. Ja, wir sind nicht einfach ein Club, der sich zusammengetroffen hat, weil wir irgendwie gleiche Überzeugungen teilen. Wir sind ein Ort, wo Gottes befreiende Wahrheit hörbar ertönen soll, wo sein Evangelium laut werden soll. Wir sind sein Megafon in dieser Welt. Wir verkünden, wie er uns aus der Finsternis in sein Licht gebracht hat. Und deshalb predigen wir, deshalb singen wir, deshalb bereiten sich Kleingruppenleiter vor, weil wir wollen, dass er laut wird. Aber die Gemeinde ist nicht nur Megafon, sie ist auch Spiegel. Sie ist der Ort, wo seine Herrlichkeit, seine Schönheit aufblitzen sollen. Und zwar in allem, was wir tun. Schaut mal, in unserem Miteinander, in unserem Mitgefühl füreinander soll seine Liebe und Freundlichkeit aufleuchten. In unserer gegenseitigen Annahme und Vergebung seine Gnade und Barmherzigkeit. In unserem Umgang mit Sünde seine Heiligkeit. In unserem Aufstehen gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung seine Gerechtigkeit. Unsere Beziehungen sollen seine Treue und seine Reinheit widerspiegeln. Unsere Worte seine Wahrhaftigkeit und Wärme. Geschwister, Ortsgemeinden existieren nicht für sich selbst. Sie existieren nicht, um größer zu werden. Sie existieren nicht, um Projekte auf die Beine zu stellen oder die Ideen ihrer Leiter umzusetzen. Ortsgemeinden existieren, damit Gott groß gemacht wird, indem wir Megafone und Spiegel seiner Größe sind. Wir sind nicht Megafone unserer eigenen Agenda. Und wir sind nicht Spiegel unserer eigenen Schönheit, sondern seine. Und hier ist jeder Einzelne von uns gefragt. Denn diese Berufung wird nicht durch eine Institution geschaffen und auch nicht durch die Leiter einer Gemeinde, sondern von jedem von uns hier im Raum. Bist du Kind Gottes, gehörst du zur EFG Unna, dann ist das deine Berufung. Megafon und Spiegel sein. Megafon und Spiegel sein, in deinem alltäglichen Leben erstmal, als Christ. Du bist berufen, mit deinen Brüdern und Schwestern Gottes Taten zu verkünden, sein Wesen in allem, was du tust, wiederzuspiegeln. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Klasse, an der Uni, in deiner Nachbarschaft, in deinem Sportverein. Das ist deine Berufung. Dafür bist du auf diesem Planeten. Dafür pulsiert Blut in deinen Adern, damit er groß rauskommt. Und das ist natürlich mega herausfordernd in unserer Zeit, weil uns ja von allen Seiten gesagt wird, es geht vor allen Dingen darum, dass wir für uns selbst leben sollen, dass es darum geht, wir sollen uns selbst promoten, wir sollen uns selbst darstellen. Ja, wie ein deutscher Philosoph mal gesagt hat, wir drehen uns mittlerweile so sehr um uns selbst, dass es uns schwindelig und übel wird. Und Petrus sagt uns, du bist nicht dazu da, dich um dich selbst zu drehen, du bist dazu da, dich um Jesus zu drehen. Mit deinem ganzen Leben. Und darüber hinaus, mal abgesehen von deinem Alltag, darüber hinaus bist du persönlich dazu berufen, daran mitzuarbeiten, dass diese Ortsgemeinde ein Ort wird, wo Gott gehört und gesehen wird. Das ist deine Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung der Leiter. Jedenfalls nicht nur. Es ist nicht die Verantwortung von den Leuten, die besonders nur begabt sind und die hier vorne stehen. Es ist die Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds in dieser Gemeinde, dafür zu sorgen, dass Jesus hörbar und sichtbar wird. Und dafür musst du dich einsetzen. Setz deine Gaben ein, setz deine Zeit ein, deine Kraft, deine Ressourcen. Wisst ihr, wir kommen so oft in der Gemeinde mit folgender Frage. Was kann die Gemeinde? Natürlich würden wir das niemals laut aussprechen. Aber in unseren Köpfen. Was kann diese Gemeinde noch dafür tun, damit es mir und meiner Familie noch etwas besser geht? Damit ich mich noch etwas wohler fühle? Und das ist Konsumentenhaltung. Die Frage, die Petrus uns hier gibt, ist folgende. Was kann ich dafür tun, damit Gott an diesem Ort, hier in Unna, hörbarer und sichtbarer wird? Darum geht es. Christina und ich, wir wohnen jetzt seit 3 Jahren in Unna in der Innenstadt, in so einer Straße, die eine Sackgasse hat, und es sind ganz, ganz viele große Bäume. Frag mich nicht, welche Bäume, ich kenne mich nicht aus mit Bäumen. Es sind große Bäume. Und wenn man da reinfährt jetzt, sieht man sofort, welche Jahreszeit ist. Es ist unglaublich schön jetzt gerade. Es ist alles gelb oder orange oder was auch immer, alles voll mit Blättern. Und du siehst einfach, der Herbst ist da. Du kommst gar nicht drum herum, die Bäume sagen es dir. Ist unsere Gemeinde ein Ort, an dem die Farben Gottes so deutlich werden, dass Leute sagen, Gott ist da. Gott ist hier. In unserem Miteinander, wie wir miteinander reden, wie wir einander vergeben, wie wir uns gegenseitig tragen. Dass Leute hier reinkommen, in unsere Straße reinfahren sozusagen und die Bäume sehen und sagen, Gott ist hier. Hier ist was anders. Meine Hoffnung und mein Gebet ist wirklich, dass wir als Gemeinde diese missionarische Berufung immer wieder neu für uns annehmen und leidenschaftlich ausleben, und zwar jeder einzelne von uns. Und weißt du, du brauchst da gar keine Angst haben, dass du dafür zu klein oder zu schwach bist. Nein, das herrlichste, größte, genialste Wesen hat sich dazu entschieden, kleine, schwache Wesen wie du und mich zu berufen, seine Schönheit wieder zu spiegeln in dieser Welt. Und das begeistert mich so sehr an unserem Gott. Wisst ihr, dass er diese gigantische Berufung, nicht äußerlich perfekten, gut gestylten, großen und äußerlich attraktiven Gemeinden zutraut, sondern sie kleinen, fehlerhaften, stolpernden und nicht sonderlich beeindruckenden Ortsgemeinden gibt, wie unserer. Er gibt sie Ortsgemeinden wie unserer, die, und da verrate ich euch nichts Neues, ihre Fehler, ihre Macken hat und ihre Flecken. Und trotzdem entscheidet er sich dazu. Und wir sollen daran mitarbeiten. Und ich will dich ermutigen, arbeite daran mit. Lass dir das nicht entgehen, daran mitzuarbeiten, Jesus sichtbar und hörbar zu machen. Aus Gnade dürfen wir nämlich diese Heiligen sein, die seine Heiligkeit widerspiegeln dürfen. Und über diese Gnade redet Petrus jetzt am Ende seines Textes. Und damit komme ich zum Abschluss, nämlich der gnädige Ursprung der Kirche. Petrus schreibt ja hier am Ende, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist wie ein Lied fast schon. Ja, Petrus zitiert hier einen Text aus dem Propheten Hosea und die Neue Genfer Übersetzung, die gibt das ganz schön wieder. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ja, und Petrus, was macht er damit? Er erinnert uns daran, woher wir kommen, was unser Ursprung ist. Und unser Ursprung liegt nirgendwo anders als in dem gnädigen Herzen unseres Gottes. Wir haben seine Gnade nicht verdient, aber er hat sie uns erfahren lassen. Wir haben seine Liebe nicht verdient, aber wir durften sie in Christus erleben. Und deswegen, das Lied, das wir als Kinder Gottes in alle Ewigkeit singen werden, ist was für ein Lied? Das ist das Lied des Lammes. Wir werden in alle Ewigkeit um Jesus herumstehen und ihn anbeten und preisen dafür, dass wir durch sein Blut gerettet sind. Wir bleiben bis in alle Ewigkeit Begnadigte, die es nicht fassen können, dass wir diese Gnade erlebt haben. Wir sind, was wir sind, aus Gnade allein. Der Ursprung der Ortsgemeinde und der Gemeinde überhaupt ist Gottes gnädiges Herz. Nichts von dem, was wir sind, was Petrus in Vers 9 sagt, haben wir uns erarbeitet, erwirtschaftet oder was auch immer. Wir haben es geschenkt bekommen aus Gnade allein. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Petrus das hier sagt? Zum einen, dass wir als Christen nicht auf den Gedanken kommen, stolz zu werden gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir wirklich nur sind, was wir sind, aus Gnade. Aber da ist noch etwas, was Gott uns, glaube ich, hier sagen will. Er will uns mit der Erinnerung an seine Gnade aufwecken, aus einer falschen Selbstverständlichkeit zu seiner Gemeinde zu gehören. Stell dir mal ein Ehepaar vor, das seine Beziehung nur noch für selbstverständlich hält, aber nicht mehr als Glück und Geschenk empfindet. Wird man das sehen bei dem Ehepaar? Aber hundertprozentig. Vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber zu Hause auf jeden Fall. Wenn die Ehe nur noch als Selbstverständlichkeit gesehen wird, als Gewohnheit, aber nicht mehr als Geschenk, nicht mehr als Segen, nicht mehr als Privileg, dass ich diesen Menschen in meinem Leben haben darf. Übertragen auf Gemeinde wird das genauso sein. Wenn du Gemeinde nur noch als Selbstverständlichkeit siehst, wenn es für dich selbstverständlich ist, Teil von Gottes Volk zu sein, wenn du nicht mehr darüber staunst, dass du Sonntag für Sonntag aufstehen darfst und hier hinkommen darfst, um dem heiligen und lebendigen Gott zu begegnen, gemeinsam mit deinen Geschwistern. Wenn das einfach nur noch eine Selbstverständlichkeit für dich ist, wird aus der Selbstverständlichkeit irgendwann eine Gewohnheit und aus einer Gewohnheit wird eine Last. Und das wird sich auswirken auf deine Haltung gegenüber Ortsgemeinde. Und deswegen will ich dich dafür ermutigen, das nächste Mal, wenn dein Wecker am Sonntagmorgen klingelt, es wird vielleicht schwer werden für den einen oder anderen, aber vielleicht wäre es eine gute Gewohnheit, am Morgen zu sagen, danke Jesus, dass du mich herausgerufen hast und dass ich dir begegnen darf. Dass ich dir begegnen darf. Dass ich zu deinem Volk gehören darf. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass Gott uns Sonntag für Sonntag mehr oder weniger unter die Nase reibt. Na, guck mal, das habe ich dir geschenkt. Ich hab dich zu meinem Volk gerufen, du gehörst zu mir. Und deshalb hoffe ich, dass wir, auch wenn das in unseren Ohren etwas eigenartig klingt, im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass wir neu bekennen, ich glaube an den Heiligen Geist und deshalb glaube ich an die heilige christliche Kirche und an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich will dich ermutigen, sag Ja zu deiner Ortsgemeinde. Sag Ja zu deiner Ortsgemeinde. Sie ist Jesu Leib, mit dem er sich identifiziert. Sie ist seine Familie, auf die er stolz ist. Sie ist seine Braut, auf die er sich freut. Sie ist sein Haus, in dem er gerne wohnt. Sie ist sein Tempel, der ihm unendlich wertvoll ist. Sie ist seine Herde, für die er am Kreuz gestorben ist. Sag Ja zur Gemeinde. Amen.